Natürlich ist Kindesmissbrauch aus meiner Sicht immer ein Verbrechen.
Klartext. Der Talk mit Gabriel und Bosbach.
Hallo und herzlich willkommen zum Klartext mit Sigmar Gabriel und Wolfgang Bosbach. Ja, heute sollte eigentlich die Fußball-EM in 12 Ländern starten. Public Viewing, Panini-Bilder und Wetten. Was vermissen Sie denn am meisten, Herr Gabriel?
Na, live dabei zu sein. Ich hätte bestimmt versucht, zu einem der Spiele hinzufahren.
Herr Bosbach, was geht Ihnen am meisten ab?
Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt die Chance bekommen hätte, live dabei zu sein. Aber Fußball im Stadion ist was völlig anderes als vor dem Fernseher. Aber die ungezwungene Stimmung, mit Freunden so ein Spiel zu sehen, sich zu freuen und zu leiden, je nach Spielverlauf, das fehlt mir wirklich.
Etwas Lustiges, seit Wochen zu Hause, virale Zwangspause. Der Staatslockdown hat echt reingehauen. Jetzt zählt nach vorne schauen. Unter dem Motto, wir lassen keinen allein, hat die Berliner Polizei einen Song auf YouTube gestellt. Und wir wollen mal kurz reinschauen.
Seit Wochen zu Hause, virale Zwangspause, der Staatslockdown hat echt reingehauen. Jetzt zählt nach vorne schauen. Nichts ist wie früher, doch langsam kehrt wieder unser Leben ein. Mit viel Sonnenschein und wir stimmen ein. Was auch immer kommen mag, wir bleiben für euch immer wach.
Ja, was man jetzt gerade da draußen nicht gesehen hat, waren Ihre Reaktionen. Bosbach hat hier ausnahmslos geschmunzelt. Herr Gabriel hatte, kann man so sagen, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Herr Gabriel, könnte das der Sommerhit 2020 werden?
Es stimmt übrigens, ich muss das ausdrücklich zurückweisen. Ich habe nicht die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Ich war ehrlich gesagt nur erstaunt. Ich kenne sonst nur die traditionellen Polizeimusikchors und die Jungs hatte ich noch nicht drauf. Mein Vorschlag ist, wir melden die bei Deutschland sucht den Superstar an.
Gut, dann habe ich Ihre Gestik da falsch gewertet, Herr Bosbach. Was sagen Sie, könnte das der Sommerhit 2020 werden?
Barbara Schöneberger würde jetzt sagen, jetzt singen die auch noch, aber ich finde so etwas sympathisch. Es ist gut, dass man auch in schweren Zeiten der leichten Muße eine Chance gibt. Ich glaube, dass das unsere Polizei noch sympathischer macht. Und ich bin sicher, dass das Lied sehr, sehr oft angeklickt und gehört wird, ja.
Herr Bosbach sagt, es macht die Polizei sympathisch. Also auf jeden Fall zeigt sich die Polizei da mal von einer ganz anderen Seite. Herr Gabriel, könnte das möglicherweise auch der Autorität schaden?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass in der Tat Wolfgang Bosbach recht hat. Das macht die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten eher noch ein bisschen menschlicher, näher. Ganz im Gegenteil, das glaube ich nicht.
Dann sind wir mal gespannt, wie sich dieser Hit über den Sommer hinweg entwickelt. Anderes Thema. Die Justizministerin Christine Lambrecht legte diese Woche eine sehr steile Kehrtwende hin. Anfangs plädierte sie dafür, dass Kindesmissbrauch als Vergehen geahndet wird, wie bislang. Nun will sie härtere Strafen und zwar schnellstmöglich. Da wird ein neuer Fall, sehr, sehr schlimmer Fall von Kindesmissbrauch bekannt und die Justizministerin wehrt sich öffentlich gegen härtere Strafen. Politisches Feingefühl, Fragezeichen. Herr Gabriel, was haben Sie denn in dem Moment gedacht über Ihre Parteikollegin?
Also da habe ich wirklich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das gebe ich gerne zu, weil gut, ich bin Vater von 3 Töchtern. Da ist man vielleicht nicht ganz so neutral und objektiv. Aber ich muss ganz offen sagen, natürlich ist Kindesmissbrauch aus meiner Sicht immer ein Verbrechen. Ich verstehe das Argument, dass Gerichte die Möglichkeit haben müssen, zwischen schwereren und weniger schweren Straftaten zu unterscheiden. Aber diesen Spielraum haben Gerichte natürlich auch, wenn die Mindeststrafe 1 Jahr Freiheitsstrafe ist und dann das Ganze eben wirklich als Verbrechen gewertet wird. Noch schlimmer finde ich allerdings diejenigen, die sich versuchen, in den Besitz von Kinderpornografie zu kommen und die solche Videos drehen. Denn eins ist klar, da wo es die Nachfrage gibt, da gibt es am Ende auch ein Angebot. Und ich finde, die müssen genauso hart bestraft werden, wenn nicht straff, nicht noch härter. Ich finde, das ist wirklich ein schlimmes Verbrechen, mit dem der Not und der Seelennot von Kindern Geschäfte zu machen. Da bin ich auch dafür, dass wir nicht nur diejenigen, die als Täter Kinder missbrauchen, bestrafen, sondern auch die, die sich in den Besitz von Kinderpornografie bringen. Denn die sind Auslöser, die machen das Geschäft aus, das es hier gibt. Und ich finde, da muss der Staat mit aller Härte zulangen.
Nochmal kurz zurück zur Ministerin. Die hat ja nun doch noch die Kurve gekratzt, sagte im Heute-Journal, es sei immer wichtig, sich zu überprüfen. Wie weit verbreitet ist das denn in der Politik? Also diese Einsicht und das Eingeständnis auch in eigene Fehler. Wie wichtig und wie weit verbreitet, Herr Bosbach?
Also wer meint nicht, dass seine Meinung die einzig richtige ist oder die beste ist? Solchen Versuchungen kann man nicht immer widerstehen. Da bin ich auch schon manchmal gefolgt. Es wäre ja auch komisch, wenn man sagen würde, also ich halte andere Argumentationen für überzeugender. Wir tun uns immer schwer, unsere Haltung zu korrigieren, weil wir als Politiker den Vorwurf fürchten, aha, jetzt hat er seine Meinung geändert. Aber mir ist jemand lieber, der sich im Irrtum korrigiert, als auf dem Irrtum beharrt mit der Haltung, nur nicht meine Meinung ändern, damit ich als standhaft gelte. Was mich im konkreten Fall gewundert hat, über dieses Thema sprechen wir schon seit Jahren. Wir sind immer wieder mit der Forderung gescheitert, die Heraufstufung zum Verbrechen, was übrigens nicht nur eine höhere Mindeststrafe zur Folge hat, sondern auch, das gilt für Verbrechen generell, die Versuchsstrafbarkeit. Bei Vergehen sind Versuche nur dann strafbar, wenn es das Strafgesetzbuch vorsieht. Verbrechen, da ist immer der Versuch strafbar, bei der Mindeststrafe einem Jahr. Ich hätte Frau Lambrecht geraten zu sagen, jawohl, es ist höchste Zeit, dass wir diese Strafverschärfung vornehmen, damit wir auch ein starkes gesellschaftliches Signal aussenden. Aber alleine das ist nicht ausreichend. Also es ist notwendig, aber nicht ausreichend. Wir brauchen mehr Personal, wir brauchen eine bessere Qualifizierung, wir brauchen digitale Forensik, das muss dazukommen. Für die Haltung hätte ich Verständnis gehabt, für die Ablehnung nicht. Ich bin froh, dass sie sich jetzt korrigiert.
Der Druck wurde ja zuletzt recht groß. CSU-Generalsekretär Markus Blume hatte Lambrecht sogar Untätigkeit vorgeworfen, die an Arbeitsverweigerung grenze. Und die Deutsche Kinderhilfe forderte gar ihren Rücktritt. Die Justizministerin sei, Zitat, nicht mehr tragbar. Hat sie möglicherweise ihren Rücktritt verhindert oder wollte sie ihr Amt retten, Herr Gabriel, mit dieser Kehrtwende?
Jedenfalls war der Druck sicherlich sehr groß, auch aus der SPD-Fraktion, das weiß ich. Der Wolfgang Bosbach hat recht, wenn jemand sagt, Mensch, ich hab das eingesehen, ich ändere meine Position, dann ist das aller Ehren wert. Meine Vermutung ist, sie hat es in der Tat gemacht, weil der Druck so groß wurde. Sie steht einem Ministerium vor, das Justizministerium, das bei der Forderung nach Verschärfung von Straftaten traditionell sehr zurückhaltend ist. Ich weiß, dass ich mal mit ihrem Vorvorgänger, mit dem heutigen Außenminister Heiko Maas, einen Streit über die Frage hatte, ob es einer besonderen Strafbarkeit bedarf, wenn Straftaten gegen Polizeibeamte, gegen Rettungshelfer, gegen Sanitäter, gegen Feuerwehrleute während ihres Einsatzes begangen werden. Ich war und bin bis heute der Überzeugung, dass das nötig ist. Wir haben das später, Wolfgang Bosbach wird sich erinnern, gemeinsam mit der CDU-CSU dann auch getan. Aber es bedurfte ziemlicher Überzeugungsarbeit, weil das Ministerium dem damaligen Minister gesagt hat, das brauchen wir nicht, es reicht alles aus. Und ich war damals auch der Überzeugung, na klar kann man theoretisch sagen, wir haben alles im Strafrahmen, aber es bedarf, glaube ich, auch eines öffentlichen Signals. Ich fand es einfach skandalös, dass Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter zunehmend aus sozusagen Schaulustigen heraus während ihres Einsatzes angegriffen werden. Und ich finde, die Leute geben da sozusagen Gesundheit und im Zweifel Leben dran, um anderen zu helfen. Die bedürfen des besonderen Schutzes des Staates. Am Ende hat das gewirkt, aber das Ministerium war gegenüber der Haltung, die der Minister dann später eingenommen hat, sehr, sehr skeptisch. Und das ist die Tradition im Justizministerium. Das ist an sich auch noch nichts Schlimmes. Es gibt Gott sei Dank eben auch viele andere und die Politik muss dann eine vernünftige Güterabwägung machen. Das ist hier Gott sei Dank jetzt am Ende passiert. Aber ich hätte mir auch gewünscht, dass die Ministerin früher sich zu der Position bekannt hätte. Aber man gibt das alte Sprichwort, besser spät als nie.
Ich würde gerne in diesem Zusammenhang nochmal auf einen besonders brutalen Fall, und zwar den in Staufen, zu sprechen kommen. Um es einzuordnen, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg bezeichnete Staufen als schwerwiegendsten Fall des sexuellen Kindesmissbrauchs in Baden-Württemberg. Der Junge, um den es geht, wurde missbraucht von der Mutter, der eigenen Mutter, dem Lebensgefährten der Mutter und einem ganzen pädophilen Ring. Die Täter bekamen 12 und 12,5 Jahre Haft plus Sicherheitsverwahrung. Jetzt muss man sich schon noch mal die Frage stellen, gerade in so einem schweren Fall von Kindesmissbrauch war es offenbar nicht möglich, die Höchststrafe zu erteilen. Warum ist das so schwierig, Herr Bosbach?
Rechtlich ist das nicht schwierig. Es sei denn, man sagt bei der Urteilsfindung, es könnte ja möglicherweise noch Fälle geben, die noch drastischer sind, wo wir den Strafrahmen jetzt noch nicht ganz ausschöpfen wollen. Oder aber, ich kenne jetzt den Fall nicht im Detail, es ist vom Gericht honoriert worden, wenn eine Kooperationsbereitschaft vorhanden ist, wenn man vielleicht andere enttarnt hat, wenn man den Ermittlungsbehörden geholfen hat, vielleicht auch aus der Motivation heraus, dann nicht die Höchststrafe zu bekommen. Aber so wie Sie den Fall geschildert haben, ist das eine legitime Frage zu sagen, warum ist hier der Strafrahmen nicht komplett ausgeschöpft worden? Es gibt auch andere Strafmilderungsgründe, die unser Strafrecht kennt. Welche hier einschlägig waren oder ob welche einschlägig waren, das weiß ich nicht. Dafür müsste ich den gesamten Fall kennen. Ich tue mir mit Urteilsschelte immer schwer, wenn ich nicht den Fall präzise kenne. Also materiell, rechtlich und man muss auch der Verhandlung selber beigewohnt haben, um zu verstehen, warum das Gericht eine konkrete Strafe ausgesprochen hat.
Herr Gabriel, können Sie etwas dazu sagen? Können Sie es verstehen, dass in so einem schweren Fall eben nicht das höchste Strafmaß erteilt wird?
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist Sicherungsverwahrung angeordnet worden. Das bedeutet, die Täter kommen nicht auf freien Fuß, auch nicht nach Absitzen ihrer Strafe. Das ist schon ein Strafmaß, das ganz erheblich ist. Von daher weiß ich jetzt nicht genau, warum Sie diese Sicherungsverwahrung nicht auch als eine schwere Strafe akzeptieren würden. Ansonsten gilt das, was Wolfgang Bosbach gesagt hat. Man muss den genauen Fall kennen. Man muss wissen, welches Aussageverhalten haben die Täter an den Tag gelegt. Sind dadurch andere vielleicht auch mit aufgedeckt worden? Und dann wird ein Gericht zu der Überzeugung kommen, dass es auch strafmildernde Gründe gibt. Aber Sicherungsverwahrung, so habe ich Sie verstanden, heißt, nach Absitzen der Strafe bleiben die unter Verschluss. Das ist schon in Zweifel eine härtere Maßnahme als eine lange Freiheitsstrafe, bei der weiß man, am Ende nach Absitzen komme ich raus. Bei der Sicherungsverwahrung passiert genau das nicht. Also von daher wird man schon das Gericht fragen müssen, was waren Gründe, dass ihr den Strafrahmen nicht ausgenutzt habt. Das hat Frau Bosbach zu Recht gesagt. Aber wenn danach Sicherungsverwahrung kommt, dann heißt das, die kommen nicht frei.
Ich würde gerne mit Ihnen noch mal sprechen über die AfD und ihr Problem am rechten Rand. Die Causa Andreas Kalbitz geht in die nächste Runde. Wir erinnern uns, es war ein ewiges Gezerre um den Parteiausschluss. Der Vorstand hat dann in einem sehr knappen Votum 7-5 doch beschlossen, dass Andreas Kalbitz ausgeschlossen werden soll. Der Brandenburger Landesverband stellte sich sogleich dagegen, sagte, Kalbitz darf weiterhin Mitglied in der Fraktion bleiben. Nun wehrt sich Kalbitz selbst, und zwar vor dem Berliner Landesgericht. Die Frage an Sie, Herr Bosbach, hat die AfD einfach zu viele rechte Leute und wird sie nicht los?
Ja, ganz eindeutig ja. Es wird wahrscheinlich immer noch Menschen geben, die ernsthaft glauben, dass die AfD eine akzeptable Heimat für Bürgerliche, für Konservative sei. Sie mögen einmal darüber nachdenken, warum Professor Luck und Hans-Olaf Henkel fluchtartig das Lokal verlassen haben, nachdem sie gesehen haben, wer sich da bei der AfD breit gemacht hat. Es mag auch heute noch Mitglieder bei der AfD geben, die sagen, also mit Rechtsradikalismus, mit Extremismus, mit Nationalismus, Antisemitismus wollen wir nichts zu tun haben. Aber sie geben denen in der AfD Deckung, die genau mit dieser politischen Motivation dort arbeiten. Der Fall Kalbitz ist ein Fall. Es gibt viele Kalbitze in der AfD. Und interessant ist ja, es geht ja um die Frage, ob er falsche Angaben gemacht hat beim Eintritt in die AfD. Offensichtlich stört sich die Führung an der AfD überhaupt nicht an dessen politische Agenda, an dem, was er politisch vertritt. Ob das vereinbar ist mit den Zielen der AfD, damit beschäftigen sie die sich gar nicht. Und Sie haben ja richtigerweise auf die 7-5 Entscheidung hingewiesen. Das ist eine ganz knappe Entscheidung. Also offensichtlich gibt es starken Rückhalt, dass die AfD unbedingt Kalbitz braucht.
Herr Gabriel, wie sehen Sie es?
Ich fand das Erschreckendste, dass Herr Gauland und Frau Weidel, die ja Chefinnen und Chefs der AfD im Bundestag sind, dass die der Überzeugung waren, Kalbitz soll in der AfD bleiben. Das zeigt, dass Wolfgang Bosbach recht hat, es gibt starken Rückhalt für ihn und die AfD ist ein Sammelbecken von auch für Rechtsradikale und Rechtsextremisten. Das ist jetzt nicht besonders neu. Herr Höcke beispielsweise ist ja einer der sozusagen populärsten Repräsentanten, populär in Anführungsstrichen, der bekanntesten Repräsentanten. Der ist ein offen bekennender Rechtsradikaler und Kalbitz und solche Leute fühlen sich in der AfD offensichtlich wohl und bis hinauf in die Spitze der Bundestagsfraktion der AfD fühlt man sich offensichtlich mit solchen Leuten wohl. Ich kann nur sagen, die verfolgen einen Kurs, der weit weg ist von dem, was wir im demokratischen Spektrum für akzeptabel halten.
Ja, nicht wohl fühlen sich auch andere Parteien im Umgang mit der AfD. Zuletzt negativ aufgefallen ist ja vor allem die FDP mit ihrem, gelinde gesagt, ungeschickten Kurs im Umgang mit der AfD. Stichwort Thüringen, dass sich so ein Desaster nicht wiederholt, hat die FDP nun eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich beschäftigte mit Fragen, wie sollen sich FDP-Abgeordnete mit der AfD auf ein Podium setzen? Sollen sie einen Kandidaten der AfD zum Bundestagsvizepräsidenten oder zum Ausschussvorsitzenden wählen. Empfohlen wird unter anderem, dass die FDP künftig beispielsweise den AfD-Kandidaten bei der Wahl eines Bundestagsvizepräsidenten geschlossen ablehnt. Jetzt fragt man sich, gewisse Wahlen im Bundestag müssen ja auch stattfinden. Was, wenn jede Partei jetzt einfach sagt, wir halten uns raus, wir enthalten uns der Stimme, werden da Prozesse im Bundestag möglicherweise blockiert, Herr Bosbach?
Also die AfD lebt ja gar nicht schlecht davon, dass sie sagt, wir sind demokratisch in den Bundestag gewählt worden, Klammer auf, was auch stimmt, Klammer zu, aber wir werden undemokratisch behandelt. Das alles skandalisiert ja. Die AfD schon hat sie wieder eine Schlagzeile. Wenn ich noch im Bundestag wäre, würde ich auch nicht jeden wählen, den mir die AfD davor setzt. Ich würde mir diejenigen, die zur Wahl stehen, genau angucken. Aber die AfD ist eine Fraktion des Deutschen Bundestages. Es gibt auch Minderheitenrechte. Deswegen kann ich uns insgesamt nur empfehlen, dass wir die Umgangsformen wahren, uns aber politisch inhaltlich klar von der AfD abgrenzen, sie uns bei Debatten zur Brust nehmen, aber dass wir ihr auch zugestehen, dass sie demokratisch gewählt worden ist und dass es auch Minderheitenrechte gibt. Also dass man nicht die AfD von allem ausschließen kann. Der Fall Brandner ist ja ein Sonderfall. Das ist ja rechtshängig vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, ob er jetzt mit oder ohne Rechtsgrund als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt worden ist. Aber an diesem Beispiel sehen Sie, auch wenn man es nicht möchte, auch die AfD hat einen Anspruch darauf, dass sie Ausschussvorsitzende stellt.
Herr Gabriel, wo sehen Sie da den richtigen Umgang mit der AfD, gerade im parlamentarischen Arbeitsprozess?
Ich würde vor allen Dingen aufpassen, dass man die nicht zu Märtyrern macht. Ich war ja auch bis Ende des letzten Jahres noch Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Ich habe diejenigen, die dort vorgeschlagen worden sind, von der AfD für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten auch nicht gewählt. Übrigens am Ende auch deshalb nicht, weil die AfD aufgetreten ist nach dem Motto, wir haben das Recht und der, den wir vorschlagen, den müssen die anderen wählen. Und da habe ich gesagt, also noch ist es hier so, dass es eine geheime Wahl ist. Und wen ich wähle oder wen ich nicht wähle, das entscheide ich alleine als Abgeordneter und lasse mir das nicht von irgendeiner Fraktion vorsetzen. Aber im Prinzip hat Wolfgang Bosbach recht. Es gibt Minderheitenrechte, die auch die AfD für sich in Anspruch nehmen kann. Und ich, wie gesagt, wäre vorsichtig damit, der AfD sozusagen noch Futter zu liefern nach dem Motto, guck mal, wir armen Kerle, wir armen Frauen, uns wählen die hier nicht. Da muss man aufpassen, dass die sich nicht sozusagen, dass sie nicht noch Nutzen ziehen daraus, dass man sie in bestimmte Ämter nicht reinwählt.
Herr Bosbach, braucht die Union vielleicht auch eine ähnliche Arbeitsgruppe oder sind Sie zufrieden, wie die Kolleginnen und Kollegen das aktuell machen im Bundestag?
Also ich hoffe sehr, dass jedenfalls wir keine Arbeitsgruppe brauchen. Da sitzen alles Profis und die müssten eigentlich von sich aus wissen, wie man in solchen Fällen und im konkreten Fall mit der AfD parlamentarisch umgeht. Ist eigentlich schade, dass man für diese Fragen eine Arbeitsgruppe einsetzen muss. Wir sollten uns mit den Sachfragen beschäftigen, die jetzt zur Entscheidung anstehen.
Herr Gabriel, wie sehen Sie es bei den Sozialdemokraten? Gibt es da Nachhilfebedarf, der über eine Arbeitsgruppe gestillt werden muss?
Nee, ganz bestimmt nicht, weil die FDP hat einfach versucht, mit den Stimmen der AfD einen Ministerpräsidenten zu bekommen in Thüringen. Das ist ja der Hintergrund. Und dass sowas denkbar ist in einer liberalen Partei, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also wenn mir jemand einen Tag vorher die Frage gestellt hätte, kannst du dir vorstellen, dass Liberale und Konservative bereit sind, mit der AfD einen FDP-Ministerpräsidenten zu wählen, hätte ich ziemlich viel darauf gewettet, dass das nicht möglich ist in Deutschland, weil das sozusagen, finde ich, unserem Selbstverständnis widerspricht. Aber hier war das Spielen mit der Macht und das Interesse daran, ein solches Amt für die FDP zu erobern, wichtiger als Prinzipien. Und das lässt tief blicken, leider übrigens auch bei der Union in Thüringen. Ich hätte mir gewünscht, dass dort die Haltung, die die Kanzlerin eingenommen hat, als das zu der Debatte kam, früher geteilt wäre. Angela Merkel hat sofort den absolut richtigen Riecher gehabt und hat gesagt, undenkbar, sowas läuft nicht mit mir. Und ich glaube, das ist die Haltung, die man auch einnehmen muss, dass die FDP als liberale Partei überhaupt auf den Gedanken gekommen ist. Das finde ich, das erschüttert mich ein bisschen, weil, wie gesagt, das hätte ich für unmöglich gehalten.
Thema Lufthansa. Trotz Hilfspaket und Staatseinstieg befindet sich die Airline nach wie vor in Turbulenzen. Es muss beim Personal akut gespart werden in Zukunft. Der Konzern bezifferte einen Überhang von knapp 22.000 Vollzeitstellen. Dass es jetzt nicht zu Massenentlassungen kommt, will man den Weg gehen, dass alle Mitarbeiter jetzt irgendwie einen Beitrag leisten? Bei den Piloten könnte das eben bedeuten, einen Gehaltsverzicht von bis zu 45%. Ist das eine gute Lösung, um möglichst viele Stellen insgesamt zu retten, Herr Bosbach?
Also gerade die Gewerkschaften, genauer gesagt die Betriebsräte, haben jetzt eine überragende Verantwortung. Sie werden sich darum bemühen, so viele Arbeitsplätze wie möglich im Konzern zu erhalten. Also Lufthansa, Eurowings, Germanwings wird ja wohl den Geschäftsbetrieb einstellen. Frage, was geschieht mit den fast 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ich bin sicher, dass sowohl Konzern als auch Betriebsrat überlegen werden, wie man sie jetzt in diesen Konzern eingliedern kann, damit sie nicht auf der Straße stehen. Wenn der Staat sie in diesem Umfang engagiert, 9 Milliarden Euro werden in die Hand genommen. Das ist etwa das Doppelte des Wertes, den die Lufthansa aktuell an der Börse hat. Dann halte ich es für nachvollziehbar, dass der Staat sagt, dann möchten wir auch, dass der Konzern so viele Arbeitsplätze wie möglich erhält. Und dann haben natürlich die Betriebsräte das schwere Problem, wollen wir unbedingt Besitzstände wahren für diejenigen, deren Arbeitsplatz im Konzern sicher ist? Oder wollen wir auf den Konzern zugehen, Kosten senken, bei bestimmten Tarifen, um möglichst viele Arbeitsplätze im Konzern zu erhalten. Das heißt, der Vorstand wird Rücksicht nehmen müssen auf die Beschäftigten und deren Interessen. Aber die Beschäftigte und deren Interessenvertretung werden auch auf den Konzern zugehen müssen, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.
Herr Gabriel, was halten Sie von diesem Weg, dass eben alle auf ein Stück Gehalt verzichten, um des Ganzen willen, also um möglichst viele Arbeitsplätze zu sichern? Kann das funktionieren und ist das der richtige Weg?
Ich würde umgekehrt sagen, was ist denn die Alternative dazu? Ich meine, der Einstieg des Staates hat auch erstmal dazu geführt, dass die Lufthansa überhaupt verhandeln kann. Denn wenn der Laden pleite gegangen wäre, dann hätten alle vor der Tür gestanden und es hätte überhaupt keine Verhandlungen gegeben, das Unternehmen wäre schlicht und ergreifend den Bach runtergegangen. Jetzt haben wir immerhin eine Situation, wo der Lufthansa-Vorstand mit Gewerkschaften und Betriebsräten über die Frage verhandeln kann, wie bewältigen wir diese Krise? Ich meine, wenn niemand fliegt, was soll das Unternehmen machen? Woher soll das Geld kommen, um dauerhaft alle zu gleichen Arbeits- und Entlohnungsbedingungen zu beschäftigen? Mich hat auch heute jemand angerufen, ein guter Freund, der gesagt, sag mal, das kann doch nicht sein. Wir steigen da mit Steuergeldern ein und die schmeißen die Leute raus. Die Antwort ist, was sollen sie machen? Und ich glaube, das kennen wir doch aus anderen Teilen, dass Gewerkschaften immer in der Lage sind, bis hin zum Gehaltsverzicht dafür zu kämpfen, dass Jobs überhaupt erhalten bleiben. Das allerdings ist dann die Frage, wie sichert man die Arbeitsplätze, wenn denn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bereit sind, was herzugeben. Das wird jetzt in den Verhandlungen geklärt werden müssen. Aber ich erinnere mich gut, dass Anfang der 90er Jahre, als bei mir hier um die Ecke Volkswagen, ich glaube, knapp 30.000 Stellen hätte abbauen müssen, dass das Ergebnis war, dass die Arbeitszeit auf 28 Stunden gesenkt wurde, dass der Lohnausgleich nicht gezahlt wurde dafür und dass stattdessen eben 30.000 Leute an Bord blieben, die sonst hätten entlassen werden müssen. Das ist also keine so ganz neue Situation. Und es wird jetzt auf Gewerkschaften und Arbeitnehmer ankommen, Betriebsräte und Betriebsrätinnen, die jetzt versuchen müssen, Beschäftigungssicherung herauszuholen. Der Staat mit dem Eintritt hat erstmal dafür gesorgt, dass das Unternehmen nicht sofort Konkurs und Bankrott gehen muss und dass wir überhaupt eine Chance haben, das Unternehmen als deutsches Unternehmen zu erhalten.
Die linken Bundestagsfraktion hat sich nun mit der Frage beschäftigt, wie kann denn eine Bundestagswahl im nächsten Jahr möglicherweise stattfinden, wenn die Pandemie anhält? Und sie rät, die Bundestagswahl über mehrere Tage möglicherweise zu strecken. Jetzt bitte eine kurze Antwort, Herr Bosbach. Kann das funktionieren, eine Bundestagswahl nicht nur am Sonntag, sondern an mehreren Tagen hintereinander?
Das kann funktionieren, aber ich wünsche es mir nicht.
Herr Gabriel.
Ich stimme Wolfgang zu.
Letzte abschließende Frage geht an Sie zuerst, Herr Gabriel. Wer hatte denn Ihrer Meinung nach diese Woche die schlimmste Woche in Berlin?
Na, ich glaube schon, die Bundesjustizministerin, die eine 180-Grad-Kehrtwende machen musste. Ich glaube, für sie war die Woche am schwierigsten.
Herr Bosbach.
Ich stimme Sigmar zu, ergänze Horst Seehofer und die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die allerdings erwartbar war. Aber ich glaube, die Klatsche hätte er sich gerne erspart.
Damit gehen wir ins Wochenende. Christine Lambrecht wird sich sicherlich sehr darauf gefreut haben. Vielen Dank an Wolfgang Bosbach und Sigmar Gabriel. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis nächste Woche beim Klartext.
Einen schönen Abend.
Tschüss.